Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Depressionsroman von Benjamin Mark. Außerdem geht es in dieser Sendung um Das zarte Bellen langer Nächte von Ilinka Florian, gerade erschienen im Düsseldorfer Verlag Karl Rauch. Doch zunächst ein Blick auf morgen. Da hätte sie beginnen sollen, die Leipziger Buchmesse. Und erstmals sollte dort kein einzelnes Gastland im Vordergrund stehen. Stattdessen hebt das Branchenevent noch bis 2022 Literatur aus ganz Südosteuropa hervor. Nominiert ist für den Preis der Leipziger Buchmesse, der trotz Absage der Messe morgen vergeben wird, ein Roman aus dieser Gastlandregion. Angel Igovs Die Sanftmütigen hat Aussicht auf eine Auszeichnung in der Kategorie Übersetzung. Andreas Tretner hat den 2015 im bulgarischen Original erschienenen Roman ins Deutsche übertragen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und weil Angel Igovs Roman von den kommunistischen Volksgerichten erzählt, die 1944 bis 1945 tatsächlich in Sofia abgehalten wurden, habe ich Herrn Tretner als erstes gefragt, ob wir es bei den Sanftmütigen also mit einem historischen Roman zu tun haben.
Ja, das ist ein historischer Roman. Der Rahmen ist recht genau gesetzt, aber in diesem Rahmen entspinnt sich eine Fiktion, die aber sehr schlüssig ist in diesem Rahmen. Und die wesentlichen Protagonisten der Zeit kommen vor, nicht mit Namen und Adresse, sondern eben als Entwürfe, als Prototypen.
Als Leserin begleiten wir dann in dem Roman drei junge Menschen in Sofia. Es gibt eine junge Frau in dieser Clique, Liliana, die ist vielleicht politisch am besten informiert oder auch am entschiedensten engagiert. Die beiden jungen Männer, Costa und vor allem Emil, ja, denen stößt ihre politische Karriere eher zu. Bei Emil sind es vor allem seine Gedichte, auf die Aktivisten aufmerksam werden. Was ist das für eine Hauptfigur, die Angel Igov hier entwirft?
Das ist ein junger, angehender Dichter aus der Provinz, ein sehr sensibler junger Mann, der vor allem von der revolutionären Bewegung oder möglicherweise aber auch nur von seiner Jugend mitgerissen sehr emphatische Gedichte schreibt. Und in einem Alter, in dem das womöglich alle tun, zumal in Bulgarien, darf man nicht vergessen, das ist Thrakien, das ist die Heimstadt von Orpheus mit der Lyra. Und da wird einfach gedichtet. Das kriegt man in die Wiege. Und der Dichtung gehuldigt. Und die großen Helden der Nation sind da nicht selten Dichter. Also Hristo Botev, nachdem heute noch jede zweite Straße und jedes dritte Stadion so gefühlt genannt ist, war der Befreiungsheld vom osmanischen Joch, wie sie das immer sagen, im 19. Jahrhundert. Oder Bio Jaborow, da gibt es einen sehr schönen symbolistischen Dichter, den kennt jeder, der wechselte so zu Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen Kaffeehaus und Schützengraben in den Balkankriegen. Das ist so ein Typ, mit dem man Umgang hat, automatisch, wenn man sozialisiert wird in Bulgarien. So einen hat sich der Autor ausgesucht. Er ist politisch relativ ahnungslos und kommt vor allem aus der Provinz in dieses, aus seiner Sicht, wilde Sofia, noch dazu nach dem Bombardement. Nach dem Krieg, die Engländer und Amerikaner haben ja Sofia, nachdem Bulgarien in den Krieg erklärt hat, spät an der Seite von Hitler, bombardiert. Und in diese Situation kommt er rein wie ein ahnungsloses Kind. Und das paart sich übrigens ganz gut mit dem unbefangenen Leser, der in diese historische Situation hineingleitet und eigentlich auch sich genauso wie dieser junge Held erst orientieren muss.
Der Roman wird ja dann stellenweise, aber ich finde dafür sehr prägnant, erzählt von einem kollektiven Wir. Also auch die Geschichte von Emil, die wird von außen erzählt, teilweise in direkter Ansprache an den Protagonisten. Und am Ende des Buches heißt es, das Buch deines Lebens aber schreiben wir, deine Nachbarn ums Eck, Schwarzfahrer der Geschichte, die Sanftmütigen. Wer sind denn diese Sanftmütigen?
Naja, dieses Wir ist wirklich der Geniestreich dieses Buches, wie ich finde. Eine ganz ambivalente Geschichte, dass da wirklich ein kollektiver Erzähler auftaucht. Es hat einen riesen Hallraum, das sind mehrere Echos. Man hört erstmal natürlich so ganz politisch, aus heutiger Sicht ist dieses Wir die große Lüge der kollektivistischen Ideologie. Aber dann ist das auch ganz sozial angebunden und das merkt man sehr schnell. Das geht da um ein spezielles Biotop in dieser Hauptstadt Sofia. Das sind Underdogs, Bad Guys, die nicht auf das Maul gefallen sind, die mal da sind und mal wieder weg. Ja, dann übernimmt ja da auch irgendwie ein anderer gesichtsloser Erzähler, aber dann immer im entscheidenden Moment wieder etwas zu sagen haben. die spannt Igor in diesen Roman sozusagen ein. Und die sind, und das ist ja der große Dreh, natürlich das eigentliche Volk in diesem Buch. Und die bewegen sich vor dem Hintergrund derer, die behaupten, das Volk zu sein und diese Volksgerichte inszenieren. Und das Dritte ist aber dann, dass man sofort an einen antiken Chor denkt, der so von einem dramatischen Schicksal kündet und manchmal so kathartische Züge kriegt das Ganze dann. Das ist also schon eine irre Idee, so einen Erzähler da einzuspannen. Man wehrt sich manchmal auch als Leser, aber dann ist man wieder mitgerissen.
Ja, mitgerissen vor allem, weil diese Erzählstimmen ja auch keineswegs statisch sind. Sie scheinen doch eine gewisse Dynamik innerhalb ihrer selbst zu haben. War das eine Herausforderung beim Übersetzen, diese unterschiedlichen Erzähltöne zu finden? Oder woran würden Sie sagen, bestand die Herausforderung, diesen Roman zu übersetzen?
Ja, das war's. Also man muss diesem Erzähler wirklich peinlich genau hinterher, diesen Erzählern, die aber natürlich so mit einer ganz gleitenden Stimme sprechen, nicht etwa so eine Crowd sind, sondern ganz pointiert. Und sie ändern sich, wie Sie schon sagen, in der Perspektive, manchmal mitten im Satz. Deswegen auch dieser Eindruck eines Chors auf der Bühne, die dann mitunter auch beiseite sprechen, wie die Regieanweisungen früher klassischerweise hießen, ja, also oder ins Publikum sprechen. Und dann aber wieder diese rhetorische Ansprache, den Helden sozusagen zur Verantwortung ziehen wollen. Und das wechselt. Und wer das liest, der muss auch mit gespitzten Ohren sozusagen lesen, weil da gibt es bei den Dialogen nicht mal An- und Abführungen. Auch die Personen sind so ineinander verschränkt, dass man schon sehr gestisch übersetzen muss, damit man das so abhebt voneinander. Und dass der Leser sich nicht verirrt, muss der Übersetzer eben sozusagen die Brücken bauen.
Bei Angel Igor finden sich ja einige Spuren der deutschen Literatur. Emil spricht zum Beispiel sehr gut Deutsch, er liest Goethe und Heine in der Schule. Mhm. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Welche Tradition oder auch welchen Stand hat denn die bulgarische Literatur bei uns in Deutschland?
Na, was die Tradition anbelangt, ist eine Weile viel getan worden. Man mag so von dem Buchwesen der DDR halten, was man will und weiß ja auch, wie es zustande kommt und weiß leider auch, wie es zu Ende ging. Aber die Anfänge dieser bulgarischen Literatur, die es ja noch nicht ewig gibt. Es ist eine relativ junge Literatur, nationalstaatlich gibt es dieses Land erst seit noch nicht einmal 200 Jahren. Und die Anfänge dieser Literatur, ihre Klassik und ihre klassische Moderne, waren eben zumeist in der DDR übersetzt und sagten den Lesern auch etwas. Und das ist unwiederbringlich weg und wäre aber für vieles, was heute entsteht, ein Anker, ohne den es ein bisschen in der Luft hängt und schwierig zu verstehen ist und vor allem eben immer wieder neu von vorn erklärt werden muss. Und was den heutigen Buchmarkt betrifft, sind die bulgarischen Autoren Einzelkämpfer. Es gibt dann kaum eine Handvoll Autoren vor allem über die etablierte deutsche Verlagslandschaft verstreut. Darüber hinaus eben 3, 4 tapfere Kleinstverlage. Einer davon ist eben dieser ETA-Verlag in Berlin, der dieses Buch jetzt gemacht hat. Und da passiert es im günstigsten Fall halt doch mal, dass die so ein kleines U-Boot losschicken mit einem überraschenden Buch, was dann doch mal einen Erfolg hat. Aber das ist doch leider selten und es ergibt eben kein Bild einer ganzen Literatur. Und ich nehme schon an, dass das mit den anderen Literaturen des Balkans nicht sehr viel anders ist.
Das sagt Andreas Tretner. Seine Übersetzung von Angel Igovs Roman »Die Sanftmütigen« aus dem Bulgarischen ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und erschienen im ETA Verlag Berlin. Ebenfalls in Südosteuropa, nämlich 1983 in Bukarest geboren, dann allerdings in Österreich aufgewachsen, ist Ilinka Florian. Mittlerweile lebt die Autorin in Berlin, schreibt dort Werbetexte, Drehbücher und Romane. Das zarte Bellen langer Nächte heißt ihr zweites Buch. Und das darin erzählte Leben der Hauptfigur Hanna weist einige Parallelen mit der Biografie der Autorin auf. Isabel Bach stellt den Roman vor.
Hanna ist auf der Suche nach einem Job, nach Zufriedenheit, Erfüllung, dem Sinn des Lebens. Die junge Frau aus gutbürgerlichem Elternhaus dachte, dem Stereotyp entsprechend, dass ein Studium in Berlin die Antwort auf alle offenen Fragen sei. Zu diesem Zeitpunkt ahnte sie noch nichts von aufdringlichen Verkäufern in kleinen Supermärkten, von unfreundlichen Kunden im KDW und trostlosen Gelegenheitsjobs.
Hanna fühlt sich wie eine Arbeiterin aus diesem Film, den sie neulich mit Moritz gesehen hat, Die rote Wüste von Antonioni. Obwohl das Lager, das sie betreten soll, keine Hafenanlage und sie nicht so schön ist wie Monika Witti. Im nächsten Moment erscheint ihr die Assoziation überhaupt nicht mehr passend. Kein Ort der Welt ist so unsinnlich und tot wie das Zalando-Logistikzentrum, das vor Hannas Augen emporragt.
Nach dem Abschluss ihres Soziologie-Masters kann Hannah sich nicht festlegen, sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Gemütsschwankungen von Ilinka Florians Protagonistin bedienen Vorurteile, mit denen sich junge Großstädter heute immer wieder konfrontiert sehen. Die Autorin versucht sich am Porträt einer ganzen Generation, wie so oft ein krachend scheiterndes Unterfangen. In abgegriffenen Bildern beschreibt Ilinka Florian eine Generation, die sich mit Banalitäten nicht zufrieden geben will, sich aber dennoch regelmäßig in solche verstrickt. So auch Hannas frühere Freundin Paula. Frisch geschieden eröffnet sie eine hippe, aber illegale Bar. Das Ambiente beinhaltet alles, was von der typischen Berliner Hipster-Szene zu erwarten ist.
Paulas bester Freund, ein Installationskünstler, hat zur Eröffnung die rechte Ecke des langen Tresens gestaltet. Ein Glaskasten, in dem drei Modellautos, ein Werbefoto für Hundefutter und eine große Brust aus Plastik hausen, zieht die trägen Blicke der Trinker, der schüchternen Freaks und der energiegeladenen Frauen auf sich, die aus dem Hinterraum für euphorisierendes Pulver starksen und ihre Lippen nachziehen.
Solche Stereotypen sind in das zarte Bellen langer Nächte immer wieder zu lesen. Menschen versuchen ihrem Leben einen Sinn zu geben. Letztendlich kommen sie über einen Gin Tonic am selbstgebauten Tresen und den Bericht über ihr nächstes Projekt aber nicht hinaus. Dabei werden die Figuren des Romans geplagt von Haltlosigkeit und gebrochenen Herzen, von Selbstzweifeln und Sehnsüchten. Beim Raven versuchen sie auf andere Gedanken zu kommen. Bars und Partys sind Schauplätze, über die schon so viel erzählt wurde, dass nur noch wenig überraschen kann. Ilinka Florian überrascht nicht.
Könnte sie doch bloß noch einmal 22 sein. Ja, und dann? Was würde sie dann tun? Alles, einiges anders machen? Weniger ausgehen, weniger ins Theater gehen, weniger bekiffte Unterhaltungen über Bukowski führen? Sich doch mal in eine Marketingvorlesung setzen? Wohl kaum.
Hannah verstrickt sich immer tiefer in Konflikte, für die sie selbst verantwortlich ist. Sorgen und Ängste bestimmen ihr alltägliches Leben. Trotzdem bleiben Hannas Handlungen zu jedem Zeitpunkt oberflächlich und erwartbar. Von Reflektiertheit fehlt jede Spur. Je weiter der Roman voranschreitet, umso mehr trieft er von Plattitüden. Ein Skandal reiht sich an den nächsten, kein einziger wird elaboriert. Sexuelle Belästigung, die Fehlgeburt eines ungewollten Kindes und eine gescheiterte Beziehung verschmelzen mit kleineren, augenscheinlich viel unwichtigeren Problemen. Unabhängig von seiner Tragweite verdrängt Hannah jedes negative Erlebnis nach sehr kurzer Zeit aus ihrem Gedächtnis. Sie klammert sich an ihren Hund Robbie, von dem sie sich nicht trennen kann.
Hannah hätte über Nacht ein unkomplizierteres Leben haben können. Doch sie hätte immerzu gedacht, dass dieser schöne Hund, der so unerwartet in ihr Leben gekommen und ihr Hund geworden ist, jetzt bei Nazis leben würde oder bei Anhängern seltsamer Erziehungsmethoden. Kurz darauf hat Hannah Moritz bei Wodka und Zigaretten in der Morgendämmerung am Spreeufer verflucht.
Ilinka Florians Protagonistin scheitert immer wieder daran, den vermeintlichen Ansprüchen der Gesellschaft und ihrer selbst gerecht zu werden. Der Autorin gelingt es nicht, dieses Schicksal jenseits der abgegriffenen Oberfläche zu beschreiben. Natürlich dürfen und sollen Romane Klischees thematisieren und verhandeln. Bei Ilinka Florian werden sie allerdings nur reproduziert.
Isabel Bach über Ilinka Florian, das zarte Bellen langer Nächte. 160 Seiten sind erschienen im Karl Rauch Verlag Düsseldorf. Zumindest thematisch bleiben wir trostlos. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche AutorInnen Depressionsbücher geschrieben. Seit 1990 und dem berühmten Depressionsmemoir von William Styron, Darkness Visible, bleibt die Konjunktur dieser Krankheit und ihrer literarischen Verarbeitung ungebrochen. In diesem Frühjahr erscheinen auf dem deutschen Markt etwa Jasmin Schreibers Marianengraben oder Bov Bjergs Serpentinen. Und auch der 1978 geborene Autor Benjamin Mark erzählt nun von seiner Depression. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, heißt sein neues Buch. Und Jan Drees hat es gelesen.
Eigentlich sei die Sache mit den Depressionen überwunden. Das hat der Hamburger Schriftsteller und Spiegel.de-Redakteur Benjamin Mark gedacht.
Im Frühling 2017 beende ich meine wöchentlichen Stunden bei der Ärztin. Check. Zwei Monate später beginne ich damit, meine Medikamente auszuschleichen.
Danach bringt Mark seine übrig gebliebenen Tabletten zur Apotheke. Doch zu Beginn seiner Erzählung, kurz vorm 40. Geburtstag, ist der vermeintlich Geheilte wieder auf dem Weg in eine Klinik. Die Depression ist zurückgekehrt.
Ich sitze am Steuer unseres Familienwagens, der gerade mein Krankenwagen ist.
Die Familie, das sind seine Partnerin und die beiden Jungs, 3 und 7 Jahre alt. Selbstverständlich wäre Mark lieber bei ihnen. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, heißt sein Buch. Bei der Familie in Harburg sein geht aber nicht für die Dauer dieser Erzählung, die vom neuen Krankheitsverlauf, vom fatalen Rückfall in die Dunkelheit, vom Sturz in die Nacht erzählt. Es ist, und darin besteht sein Ereignis, kein Roman, kein Essay, keine Geschichte im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr ein poetisches Tagebuch mit kürzesten Einträgen. Oft sitzt Mark vorm Arzt, manchmal weint er. Irgendwann sagt der Mediziner:
Wer hat Sie überhaupt in die Emotionsgruppe gelassen? Sie haben doch gar keine Gefühle.
Diese Stelle wird sich wiederholen, wie viele Szenen, wodurch die Form einer Depression auf den Inhalt des Buchs übertragen wird. Mark berichtet vom Selbsthass und vom Lebensüberdruss, vom Heulen, Schreien, Weinen, von den Psychopharmaka und den Nebenwirkungen, vom Alltag in der Geschlossenen, von höllischen Tagen und auch von diesem Gefühl.
Wie fremd ich der Welt geworden bin, wie fremd ich mir selbst bin.
Das Wort Nacht wird 33 Mal vorkommen, das Wort Schwarz 18 Mal, an 23 Stellen steht, was beim schlimmsten Verlauf dieser Krankheit droht, der Tod. Das Wort Sex taucht nirgendwo auf. Früh nimmt Mark seinen Lesern die letzten Illusionen.
Hier wird am Ende übrigens nicht alles gut. Das hier ist ja nicht mal eine Geschichte.
Benjamin Marks Buch hebt sich von anderen Depression Memoirs ab. Üblicherweise werden diese Geschichten aus der Sicht bereits Geheilter erzählt. Bei Mark erleben wir in Echtzeit, wie er leidet. Es gibt Brüche, es gibt Ungereimtheiten, es gibt diesen stetig nach unten in die Depression stürzenden Bewusstseinsstrom.
Bin ich ein Arsch oder sind das die Depressionen? Mein Gehirn ist ein Schwamm, vollgesogen mit Medikamenten. Vielleicht ein künstliches Koma, bis es vorbei ist. Würden Sie das für mich tun? Darf ich darum bitten?
Dieser Leidende sucht nach Auswegen. Und einer dieser Auswege könnte ein künstliches Koma sein, womit vorstellbar wird, wie sich ein permanenter, wie sich ein nicht aufhören wollender Schmerz anfühlen muss, die psychische Agonie. An einer Stelle wiederholt sich das Wort Fuck über 4,5 Seiten, woanders wird der Gedankenzerfall bis ins Schriftbild hineinprotokolliert.
Ich kann nicht denken, ich kann nicht denken, nicht denken, enke denk.
In diesem Sinn- und Wörtersuchen erinnert Mark an David Foster Wallace' Depressionserzählung Der Planet-Trillerphon im Verhältnis zur üblen Sache, erstmalig 1984 in einer Studentenzeitschrift erschienen, damals ein Skandalon. Inzwischen ist die Seelenbetrübtheit in unserer Gesellschaftsmitte angekommen. Benjamin Mark ist es gelungen, den vorherigen Depressionsgeschichten eine neue hinzuzufügen. Die Druckfahnen seines Buchs hat er 2019 in der Psychiatrie korrigiert. Danach ist er entlassen worden. Mit »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein« hat er sich selbst von der Depression entlassen. Und so produktiv seine Krankheit ist für die Literatur, man mag ihm wünschen, dass sie niemals wiederkommt.
Jan Drees über Benjamin Mark. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Mit 334 Seiten, erschienen bei Suhrkamp Berlin. 18 Euro kostet dieses Buch und liegt damit deutlich unter dem Durchschnittspreis eines Buches in der Schweiz. Mit 21,15 Euro ist er dort im europäischen Vergleich am höchsten, in Frankreich mit 11,16 Euro am niedrigsten. Das gab das Meinungsforschungsunternehmen GfK Entertainment heute bekannt. Dabei steigen die Buchpreise in allen untersuchten europäischen Ländern. Um steigende globale Fieberkurven geht es gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich Miriam C.